Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist, und da geht's ja schon los. Was soll ich jetzt sagen? Weil normalerweise wissen Sie, was ich sage. Ich sage, hier ist der Suhrkamp Espresso. Und im Prinzip stimmt das auch. Aber jetzt in den folgenden Minuten mit so einer Art, naja, Sondergeschichte. Weil eigentlich wären wir ja alle gerne zusammen auf der Frankfurter Buchmesse, würden uns umarmen und sowas. Jetzt letztes Jahr ist sie nicht stattgefunden, dieses Jahr findet sie statt, allerdings in sehr, sehr viel kleinerem Rahmen. Und deswegen haben wir uns bei Suhrkamp überlegt, wie machen wir das? Also wie können wir Ihnen die Neuvorstellung des Herbstes 2021 ein bisschen näher bringen? Und das machen wir jetzt auf diesem Wege, also mit diesen Suhrkamp Espresso Sonderausgaben. Wir beginnen mit der Inselbücherei, also mit diesen Büchern, die Sie alle kennen, weil die einfach so schön sind. Die gibt es schon 100 Jahre, die sind einfach sehr, sehr, sehr schick. Und ein Mann, der ja maßgeblich verantwortlich für diese Reihe ist, ist Matthias Reiner und der wird begrüßt. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Spalleck.
Sie haben sehr viele Bücher mitgebracht, also fangen wir gleich an. Es geht los mit Angelika Overath und Krautwelten. Und man muss dazu sagen, also sagen wir mal ehrlich, Kraut, ne? So, das ist jetzt ja nicht, also das hatte ja früher jetzt nicht den besten Ruf. Mittlerweile gilt es als Superfood. Was findet man denn da für Texte in Krautwelten?
Ja, also dies ist das Buch, um das es geht. Und an dem Cover sieht man schon, es geht um Kohl. Mhm. Erschrecken Sie nicht um Helmut Kohl oder Hannelore Kohl, sondern eben um eines der drei großen Grundnahrungsmittel der Menschheit neben Getreide und Hülsenfrüchte, das ist der Kohl.
Ja.
Der Kohl ist wahrscheinlich in seiner Urform, also nicht in diesen Zuchtformen, schon über 1 Million Jahre alt und ist ein sehr geschätztes und ein sehr frequentiertes Nahrungsmittel von der Antike bis heute. Er hat nun, wie Sie gerade angesprochen haben, vielleicht in Deutschland, sagen wir mal seit den 50er Jahren, wo er ein Sättigungsmittel war, keinen allzu guten Ruf.
Weil er durch
üppige Sahnensoßen ertränkt, ja, lange gekocht, dann eben durch diese Senföle, diesen durchdringenden Geruch durchs ganze Haus. Dann gibt es auch gewisse darmtechnische Verwicklungen, die mit dem Darm, mit dem Kohl zusammenhängen. Und vor allen Dingen, man hat ihn gegessen zusammen mit sehr fettigen, fleischigen Dingen. Denken Sie an die Kohlroulade oder das berühmteste norddeutsche Beispiel, Grünkohl mit Pinkel. Dabei ist der Kohl eigentlich ein diätetisches, ein sehr, sehr gesundes Nahrungsmittel. Es enthält sehr wenig Kalorien, ist eine Vitamin-C-Bombe, enthält mehr Vitamin C als die meisten Südfrüchte beispielsweise und ist für allerlei Dinge geeignet. Das hat sich jetzt nun heute in unseren Tagen hier in Berlin ganz geändert. Es ist ein angesagtes Gemüse. Es wird zum Abnehmen verwendet. Es wird frittiert, püriert, ich weiß nicht was. In den Fusion-Küchen wird es eingesetzt, natürlich auch durch die Internationalisierung unserer Küche. Pak Choi und wie auch immer, richtig, ist Kohl heute bis hin zur magischen Abnahme Kohlsuppe allgegenwärtig.
Und wie behandelt das jetzt dieses Buch?
Und Frau Overath bietet natürlich, das gibt es eigentlich auf dem Buchmarkt bislang nicht, ein Sachbuch über eine Kulturgeschichte des Kohls, die sie also von Hippokrates, Hildegard von Bingen, die christliche Seefahrt mit dem Vitamin-C-Problem, ja, weil viele Seeleute sind ja gestorben auf der Fahrt, weil sie einfach kein Vitamin C dabei hatten. Und da war dann das Sauerkraut am Start, das ja mal sogar den Spitznamen für uns Deutsche geliefert hat, The Krauts, was keinesfalls wahrscheinlich ein Kompliment war. Gut, und Frau Overath, eine anerkannte Schriftstellerin, die also Romane schreibt, die Essays schreibt, Gedichte schreibt, in der Schweiz lebt, hat hier eine Kulturgeschichte, aber auch viele Geschichten rings um den Kohl erzählt auf 100 Seiten, die das Thema sehr, sehr anschaulich nahebringen. Von der Kunstgeschichte, können Sie nachher in den Band blättern, Herr Spalleck, ist der Kohl in vielen Stillleben ein gern gesehenes Motiv, bis hin zu eigener persönlicher Geschichte der Autorin, die unter verschiedenen Krankheiten litt und dann Krautsalat, Krautsaft und Ähnliches zubereitete. Herrlich. Und Dinge dann in ihrem Körper bewirkten, die durch Antibiotika nicht erreicht wurden. Also eine ganz vergnügliche, schön bebilderte Lektüre, die man nur empfehlen kann, mit Rezepten.
Mit Rezepten, das ja. Hätte ich nämlich sonst auch gefragt. Das war Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 ist ein modernes Märchen, und zwar Theodor Storm, Die Regentrude. Man muss sich vorstellen, in der Geschichte alles verbrennt, alles ist vertrocknet. Der sogenannte Feuermann wütet. Ja, und die Menschen können sich irgendwie nicht mehr daran erinnern, wie sie die wasserbringende Regentrude aktivieren. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, wenn wir uns hier das Cover anschauen, sehen wir schon, das ist nicht unbedingt Inselbücherei, comme il faut, so ein bisschen anders, bisschen fremdartig sieht das aus. Die Geschichte selbst ist eigentlich konventionell, stammt aus dem 19. Jahrhundert von Theodor Storm, ist vielleicht nicht sein bekanntestes Werk, wie jetzt Der Schimmelreiter oder ähnliches, aber es ist ein populäres, kleines Kunstmärchen, dessen Inhalt uns heute merkwürdig bekannt vorkommt, weil eben eine norddeutsche Landschaft geschildert wird, in der es irgendwie nicht mehr regnet.
Ja.
Da sind wir Brandenburger und Berliner irgendwie gedanklich gleich dabei, vielleicht auch noch andere. Und in dieser Krise ist es so, dass die kleinen Bauern praktisch ihr Land verlieren. Sie ernähren ja auch über die Feldfrüchte ihr Vieh. Also ihre ganze Existenz steht auf dem Spiel. Während es wie in jeder Krise Krisengewinnler gibt, die halt ihre Felder in tieferen Gegenden haben, wo dann das Gras glänzend wächst. Sie machen große Gewinne und können dann auch noch günstig oder zu gar keinem Preis diese Felder der armen Kätner und Kleinbauern aufkaufen. In dieser Geschichte, das ist ja ein Märchen, machen sich dann ein junger Mann und eine junge Frau, die zu diesen beiden Parteien Groß- und Kleinbauern gehören, auf, um die Regentrude, so eine Art Naturgottheit aufzusuchen, die wohl eingeschlafen sein müsse, weshalb es nicht mehr regne. Die Geschichte erspare ich Ihnen jetzt im weiteren Fortlauf.
Man soll es ja auch noch lesen.
Aber das Besondere an diesem Buch ist jetzt nicht, dass der Inselverlag dieses reediert, das gibt es ja in verschiedenen Ausgaben, sondern dass die große und wunderbare Autorin Judith Schalansky, die ja auch eine hervorragende Typografin ist, eben sich dieses Buchs in mehrerlei Hinsicht angenommen hat. Frau Schalansky hat die Naturkunden bei Matthes und Seitz herausgegeben, hat bei Surkamp den Hals der Giraffe publiziert und ähnliche Dinge. Und jeder, der ihre Bücher kennt, weiß, dass da nicht nur ein toller Inhalt drin steckt, sondern dass das im Prinzip alles Buchkunstwerke sind, die sie da gestaltet. Das heißt, sie hat also dies in einer ihr genehmen Schrift setzen lassen. Sie hat es mit Bildern versehen. Sie hat sie eigenwillig koloriert, hat teilweise die Schrift auch koloriert und hat dem Band ein fulminantes Nachwort beigegeben, in dem sie auf diese von mir schon angesprochenen offensichtlichen Parallelen zu heutigen klimakatastrophalen Entwicklungen Bezug nimmt. Und sie sagt es, glaube ich, nicht explizit, aber es wird sehr deutlich, auf eine Regentrude brauchen wir heute nicht zu warten, sondern wir müssen selbst sehen, dass wir die katastrophalen Entwicklungen stoppen oder vielleicht sogar zurückführen.
Soweit also Die Regentrude von Theodor Storm. Kommen wir jetzt quasi zu einer Frage. Und die Frage heißt, warum Dante, gestellt im Titel von Sibylle Levitscharov, so ist es richtig. Die göttliche Komödie von Dante in Italien kennt es, glaube ich, fast jeder. Also auf jeden Fall in Auszügen. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen unter ferner Liefen behandelt. Warum tun wir uns so schwer mit diesem Werk?
Ja, also dies in diesem hellisch-roten Gewande von Frau Levitscharov persönlich ausgesuchten Umschlag. Natürlich überlegt ein Verlag, wenn ein 700. Todestag eines monumentalen Autors ansteht, was macht er da? Soll er eine Biografie reanimieren, die er schon im Programm hat? Soll er die göttliche Komödie noch mal 10 Euro billiger irgendwie unter die Leute bringen? Wir haben uns für was anderes entschieden. Wir haben uns überlegt, eine Einführung von einer Dante-Expertin in unser Programm aufzunehmen. Mhm. Ich meine, Sie werden das kennen, unter allen literaturaffinen Leuten gibt es solche Monolithe, Meilensteine, Prousts Recherche oder man redet drüber, die wenigsten haben es gelesen, dann versucht man es mal, man möchte irgendwie mitreden. Die göttliche Komödie, die am Anfang ja noch gar nicht göttlich war, sondern erst später von Zeitgenossen so tituliert wurde, ist ein solches Werk, ein Langgedicht in Terzinen verfasst, über viele hundert Seiten, wirklich keine sehr einfache Lektüre und dann auch verfasst in einer Zeit, wo die Religion noch eine ganz andere Rolle spielte, wo also dieses Buch handelt ja letztlich von Jenseitsvorstellungen, einem Gang durch die Hölle, durchs Fegefeuer, durch die paradiesischen Gefilde bis hin zum Himmel. Da haben wir uns sehr gefreut, dass Sibylle Levitscharow, die seit vielen Jahren das eins ihrer Lieblingsbücher ist, die selbst Religionswissenschaftlerin ist, was bei diesem Buch durchaus hilfreich sein kann, die selbst einen Dante-Roman, das Pfingstwunder bei Suhrkamp, vor einigen Jahren veröffentlicht hat, hier nun in der von ihr sattsam bekannten klaren Sprache die Themen durchgeht, die mit diesem Buch zusammenhängen. Also sie erklärt, um was es da geht, wieso der Dante ein Nationaldichter Italiens ist, wieso da dort eben jedes Kind dieses Buch kennt, hierzulande vielleicht nicht. Wieso diese Jenseitsvorstellungen auch in der Kunstgeschichte eine so große Rolle spielen. Das Buch ist voll, ich glaube 40 Abbildungen von Giotto bis William Blake und ebenfalls reichlichen Objekten aus der Dante-Werkstatt der Dichterin selbst.
Und wenn man das dann durchgearbeitet hat, und das geht ja, das ist ja nicht ganz so dick, hat man dann noch Lust aufs Original oder sagt man sich, gut, das reicht?
Ja, das gibt es natürlich, solche Bücher, die kennen wir aus unserem Verlag. Wenn die Zusammenfassung gut ist, dann sagt man, das kann ich mir schenken. Das würde ich jetzt mal so nicht sagen. Was sehr hilfreich ist, was er auf jeden Fall in einem Kapitel abhandelt, ist, es gibt ungefähr 50 deutsche Dante-Übersetzungen, also Divina Commedia-Übersetzung, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da spricht sie Empfehlungen aus. Und es wäre für Sie, wenn Sie jetzt sagen wollen, nach dieser Vorstellung möchte ich damit endlich anfangen, sehr gut, wenn Sie dann wüssten, was vielleicht die Ihnen gemäße Übersetzung wäre, mit der Sie gut in dieses Buch hineinkämen.
Okay. Gut, Herr Rainer, machen wir weiter. Und zwar mit einem Buch von Anthony Trollope. Trollope, oder war das richtig?
Trollope.
Trollope, falsch bisschen betont, Entschuldigung. Thompson Hall heißt dieses Buch. Es ist so ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte, weiß ich nicht, der anderen Art. Jemand kriegt Husten, das ist ihm aber gar nicht so unangenehm, möchte nämlich nicht mit seiner Frau irgendwie wegfahren. Es geht um Senfwickel, habe ich auch noch so schnell überfliegt. Was ist denn das für eine Geschichte?
Ja, also da muss man jetzt schon sagen, wenn man von Dante herkommt und so, das ist dann jetzt, das ist Unterhaltungsliteratur,
ja, das aber ist
sehr
ja
vergnüglich. Ja, also das ist jetzt kein großes Kaliber, da brauchen Sie auch keine Warum Trollope-Einführung dafür. Trollope ist ein Zeitgenosse von Dickens, also ein englischer Schriftsteller im 19. Jahrhundert, der 50 Romane verfasst hat, in England eine riesen Gesamtwerkausgabe hat und in Deutschland nahezu unbekannt. Das ist eine seiner vergnüglichsten und erfolgreichsten Erzählungen, Christmas on Thompson Hall. Hier nochmal im Bilde, die wir neu haben übersetzen lassen, damit sie frisch wirkt, die wir von einer grandiosen Illustratorin, Irmela Schautz, haben durchillustrieren lassen. Und natürlich steht Weihnachten, britische Weihnachten, im Fokus dieser Geschichte. Es ist ein mittelaltes Ehepaar, das glücklicherweise im Gegensatz zu uns nicht arbeiten muss, sondern von seinen Zinsen leben kann, und es reist das Jahr über durch Frankreich, am besten Südfrankreich, wo es weit weg ist von dem Nebel und dem scheußlichen, angeblich scheußlichen Wetter auf der Insel. Aber die Frau beschleicht im Laufe der Jahre der dringende Wunsch, endlich wieder traditionelle britische Weihnachten auf dem Stammsitz der Familie on Thompson Hall mit den Verwandten und Plum Pudding und
mit dem ganzen Zeug,
Rumpunsch und was auch immer zu feiern. Und er hat keinen Bock auf die Verwandtschaft und mauert und stellt sich krank. Und so ist es eine Reise mit Hindernissen, recht vergnüglich, mit britischem Humor, die dann schließlich auf Thompson Hall einmündet mit einem recht überraschenden Ende. Mehr soll hier nicht verraten werden.
Gut, das reicht ja auch vollkommen. Also jetzt haben wir Dante, Weihnachtsgeschichte, und jetzt sind wir bei Peter Hax angekommen, dem letzten Buch jetzt bei dieser Vorstellung der Inselbücherei, Der Bär auf dem Försterball. Ja, was ist da los?
Ja, da sind wir jetzt im Segment, das sieht man vielleicht auch schon am Äußeren, Kinderbuch, Bilderbuch. Wir haben auch hier ein etwas größeres Format. Wir kümmern uns immer mal wieder in Inselbücherei um Kinderbücher. Meistens stellt sich ja dann doch raus, dass bei den Kinderbüchern die Erwachsenen sehr gerne mitlesen, vorlesen und vielleicht sogar die größten Nutznießer dieser Bücher sind. Peter Hax ist ein berühmter DDR-Dramatiker, der viele Werke verfasst hat, der sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Das ist eins seiner ungewöhnlichsten, populärsten Bücher. Das ist vor rund 50 Jahren erschienen. Und damals von Walter Schmögner in so einer Art Yellow Submarine, Pop-Art, Hippie-Stil. Es war ein Kult-Kinderbuch, vielleicht nicht jetzt mit weltumspannender Wirkung, aber Leute, die sich für solche Art von Büchern interessieren, kennen das. Dann ist es ruhiger geworden. Ich liebe dieses Buch sehr und habe dann einen Illustrator gefunden nach langem Suchen, den Altmeister des deutschen Tierbildes, Reinhard Michel, lebt in München. Und da ist nichts irgendwie am Computer animiert und nachkoloriert. Das ist Buntstift von der ersten bis zur letzten Seite. Und der hat da 50 riesige Bilder gemalt. Das könnte man heute eigentlich fast gar nicht mehr für so eine Art von Buch, das 16 Euro oder 18 Euro kostet, bezahlen. Und jetzt als Animierung kann ich noch irgendwie sagen, das ist ein anarchisches, schräges Buch. Manche haben versucht, es als Paraphrase auf, was weiß ich, der Anarchist unter den DDR-Betonköpfen der SED zu lesen. Das Buch ist viel weiter gedanklich. Ein Bär, dem sticht der Hafer und er beschließt, auf den Maskenball, und zwar den Maskenball der Förster zu gehen und zieht sich ein grünes Kostüm an.
Ja, wie und wir auch sehen auf dem
die Fall, Förster sagen nicht, oh, da kommt der Bär, sondern die sagen, oh, das sieht super aus, das muss der Oberförster sein. Und sie bechern ein paar Hagebuttenschnäpse zusammen und dann sagt der Bär den Satz, jetzt gehen wir aus, den Bären schießen. Und so in dem Stil geht das weiter. Okay. Das ist ein Buch, das Sie sicher mehrmals lesen würden, wenn Sie es in die Hand bekämen. Sehr vergnüglich.
Sowohl für Kinder als aber auch für die Erwachsenen, die sich dran freuen können mit neuen Zeichnungen. Ich sprach mit Matthias Rainer. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns mal so ein bisschen durchgearbeitet durch Neuvorstellung des Herbstes 2021 der Inselbücherei.
Das nur ein Ausschnitt ist des Programms.
Natürlich. Nur, wie könnte es anders sein?
Danke,
aber
Ihnen,
die Zeit. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, und Ihnen noch insgesamt viel Spaß und lesen Sie gut. Danke. Thank you.